Audio Now.
Ich glaube, bisher ist es schon noch so, dass in Paris und London und auch in Zürich sehr, sehr viel zum Thema KI passiert. Wenn man das jetzt aus Forschungssicht betrachtet, wenn man jetzt allerdings sich das Startup-Ökosystem anschaut, dann ist Berlin mittlerweile meiner Meinung nach die Nummer eins. Und
es ist wieder soweit, eine neue Folge von SoTech Deutschland. Herzlich willkommen dazu.
Wir sind auf der Suche nach Beispielen dafür, dass Deutschland in Sachen Technologie doch besser ist, als viele behaupten. Mein Name ist Andreas Laukert.
Und ich bin Frauke Holzmeier. Und heute sprechen wir über künstliche Intelligenz, eines der großen Zukunftsthemen unserer Zeit oder ist eigentlich auch schon angekommen in der Gegenwart. Und nach einer aktuellen Umfrage vom Automobilzulieferer Bosch fürchtet sich jeder dritte Deutsche vor KI.
Aber trotz allem ist es für 53% der Teilnehmer dieser Umfrage eine gute Sache. Das gibt Hoffnung. Unser heutiger Gast kennt sich gut aus mit künstlicher Intelligenz. Herzlich willkommen, Rasmus Rothe von Merantix.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Mal wieder von Angesicht zu Angesicht. Das ist ja immer sehr besonders schön in diesen Zeiten. Einige Worte zu dir. Du hast an der ETH Zürich neuronale Netze und maschinelles Lernen studiert. Also ein Vollprofi, wie wir merken. Dann hast du auch sehr schnell zusammen mit Adrian Locher Merantix in Berlin gegründet. Warum Berlin?
Ja, wir sind extra nach Berlin gezogen, weil wir gesagt haben, Berlin ist einer der besten Standorte in Europa, um wirklich das beste Talent anzuziehen. Und das hat sich die letzten Jahre auch echt bewahrheitet. Leute ziehen gerne nach Berlin, es ist international, englischsprachig und die Kostenbasis ist im Vergleich zum Silicon Valley um einiges niedriger.
Hm. Berlin englischsprachig? Okay, gut, lassen wir das. Da muss man mit den Berliner Taxifahrern mal. Aber also erübrigt sich die Frage, ne? Berlin, die KI-Hauptstadt Europas, Deutschlands oder wie siehst du das?
Ja, ich glaube, bisher ist es schon noch so, dass in Paris und London und auch in Zürich sehr, sehr viel zum Thema KI passiert. Wenn man das jetzt aus Forschungssicht betrachtet, wenn man jetzt allerdings sich das Startup-Ökosystem anschaut, dann ist Berlin mittlerweile meiner Meinung nach die Nummer eins. Und das ist jetzt genau das, was wir machen.
Mhm. Kommendes Jahr wollt ihr in Berlin einen KI-Campus eröffnen. Was habt ihr da genau vor?
Genau, wir eröffnen im Frühjahr nächsten Jahres einen KI-Campus. Auf über 5000 Quadratmeter wollen wir über 400 Leute zusammenbringen, die an KI-Anwendungen arbeiten. Und diese sollen eben aus Startups kommen, aus großen Unternehmen, aber auch aus dem Mittelstand. Weil wir sehr daran glauben, dass wenn man den KI-Transfer, also den Transfer von Forschung in die Anwendung hinbekommen möchte, wirklich diese ganzen Stakeholder alle an einem Ort auch zusammenbringen muss. Weil es ist eben nicht nur Forschung, es ist nicht nur Daten, es ist nicht nur Regulation, es ist nicht nur Geld, man braucht wirklich alles an einem Ort. Und da hilft es einfach, wenn man die gleiche Kaffeemaschine nutzt und auch zusammenarbeiten kann.
Ja, das hören wir ja öfter, dass eben die Forschungspraxis dann eben nicht funktioniert. Ich hatte gelesen, Telekom und Google und DFKI hatten das schon mal versucht in Berlin, das ist irgendwie gescheitert. Macht ihr es jetzt besser oder hofft es besser zu machen?
Ich glaube, wir machen es einfach. Also es gibt ja viele Initiativen, ähnliche Projekte auch in anderen Standorten in Deutschland. Viele von denen eröffnen eben erst 2023, 2024. Und wenn wir den KI-Zug hier in Deutschland nicht verpassen wollen, dann müssen wir etwas sehr zeitnah umsetzen. Und deswegen haben wir uns dann dazu einfach entschieden, das wirklich ja in ein paar Monaten schon zu eröffnen.
Denkst du an Tübingen oder Cyber Valley oder was da auch in Arbeit ist, ne?
Genau, ja.
Aber du hast gerade gesagt, den Zug nicht verpassen wollen. Es gibt ja auch vielleicht Leute, die sagen, wir haben den schon verpasst, wenn man schaut, mit welchen Budgets USA und China da zugange sind. Aber du hast noch Hoffnung, dass wir aufspringen können.
Ja, ich bin grundsätzlich ein großer Optimist. Aber trotzdem ist es so, dass natürlich in bestimmten Anwendungsbereichen, also im ganzen B2C-Internet, also da, wo die großen Plattformen wie Facebook und Google und so unterwegs sind, wir den Zug schon ziemlich verpasst haben. Aber in anderen Bereichen, also zum Beispiel in Medizin oder Automobil oder auch im Bereich Manufacturing, wo wir eigentlich eine sehr starke Industrie hier auch in Deutschland haben, haben wir schon noch eine Chance, aber wir müssen eben zeitnah anfangen.
Mhm. Genau, das ist ja ein Punkt. Die Plattformökonomie, die eine Sache, und du sprichst das ja an, diese speziellen Sachen, Maschinenbau oder so, wo wir Marktführer immer noch sind. Wie schaffen wir das? Jeder braucht ja, wenn man KI arbeitet, irgendwie Daten. Wir brauchen ja umfangreiche Pakete, da steht uns ja oft der Datenschutz im Weg oder. Hast du da Hoffnung, dass das funktioniert?
Ja, ich bin da optimistisch. Ich glaube, wir sind zum Beispiel im Bereich Manufacturing im Zweifel viel näher an den Weltmarktführern dran als irgendein Startup im Silicon Valley. Und das hilft halt, weil man schneller an die Daten rankommt, weil man mit diesen Unternehmen zusammen, zum Beispiel im Bereich Robotik, Sachen testen kann, iterieren kann. Und da können wir im Zweifel schneller vorankommen als eigentlich ein Unternehmen im Silicon Valley.
Du bist ja auch im KI-Bundesverband, hast den mitgegründet sogar, ne?
Ja.
Wie ist denn dann so die Stimmung, wenn ihr dann mit der Regierung mal sprecht? Ich nehme mal an, da habt ihr ja auch einen kurzen Draht, wenn ihr hier in Berlin seid, gerade wenn wir so Richtung Datenschutz und so stehen. Findest du das erstmal eine gute Sache, weil die Hürden höher sind und es dann am Ende gut ist? Oder ist das ein großer Hemmschuh?
Also generell ist die Politik sehr offen. Also gerade die Vertreter in der Politik und der Verwaltung, die für das Thema KI verantwortlich sind, sind sehr offen für den Austausch und wollen auch wirklich was bewegen. Das Thema Datenschutz ist ein zweischneidiges Schwert. Also grundsätzlich finde ich das sehr gut, was da gemacht wird. Aber es führt natürlich teils zu extra Hürden. Also es geht gar nicht darum, dass wir den Datenschutz, natürlich müssen wir uns auch an den Datenschutz halten, an GDPR wie alle anderen auch. Aber zurzeit ist es halt oft so, dass wir dann die Aufklärung machen müssen bei Kunden, weil der Kunde selber gar nicht jetzt ganz genau versteht, was er machen kann und was er nicht machen kann. Und da natürlich dann tendenziell eher vorsichtiger ist. Das heißt, da muss man dann als Startup eben sehr viel Zeit in diese Erklärung, Aufklärung irgendwie investieren. Und das ist was, was natürlich extra Ressourcen kostet und dann im Endeffekt ein Nachteil ist im Vergleich zum Unternehmen im Silicon Valley.
Da können wir ja gleich mal ein Projekt von euch ansprechen, Vara. Das war ja diese Brustkrebsdiagnose per KI. Wie war das da mit Datenschutz? War das ein einfacher Weg oder wie lange habt ihr dafür gebraucht, um dann an die entsprechenden Daten zu kommen?
Ja, das hat jetzt schon ein paar Jahre gedauert. Also wir sind vor über 2,5 Jahren gestartet mit Vara und haben da eben jetzt mittlerweile wahrscheinlich einen der größten Datensätze global aufgebaut. Aber das hat viel Zeit gekostet, viel Aufklärung gebraucht und natürlich auch technisch einiges an Herausforderungen, damit man eben auch sicherstellt, dass die Daten entsprechend anonymisiert werden, wie sie anonymisiert werden sollen.
Aber vielleicht klären wir da jetzt nochmal, wir haben es noch gar nicht richtig gesagt, was ihr mit Merantix genau macht, wenn du das so in drei einfachen Sätzen, dass es jeder versteht, einmal erklären kannst, was ist so euer Ziel?
Genau, wir sind eine Art Inkubator für KI-Firmen. Das heißt, was wir machen ist, wir arbeiten mit Gründerinnen und Gründern zusammen, testen potenzielle Business-Ideen und starten dann eine Firma, wenn wir an etwas glauben und bauen dann wirklich auch ein richtiges Team auf und bringen das erste Produkt mit denen an den Markt.
Also ihr löst eigentlich das Problem, was immer alle sagen. Wir sind davor schon gut, aber nicht darin gut, das in die Wirtschaft zu implementieren und das wollt ihr lösen.
Genau, wir wollen genau diesen
Transfer. Haben wir ihn endlich gefunden, der das lösen kann.
Ja, aber genau, einer hat ja mal verglichen mit Rocket Internet für KI. Ist das weiter oder ist das richtig oder eher?
Ja, ich glaube, es gibt einen kleinen Overlap. Beide bauen Companies. Wir bauen sie allerdings sehr anders. Also bei uns haben die Gründer die Mehrheit an den Firmen. Wir wagen uns an ziemlich dicke Bretter dran, eben auch sehr anders als teils in den USA. Das heißt, wir kopieren jetzt nicht einfach 1:1 Geschäftsmodelle und ich sag mal auch von der Kultur, von den Leuten ist das schon ein ziemlich anderes Umfeld.
Woher habt ihr die Kohle?
Ja, wir haben am Anfang hat mein Mitgründer das finanziert und dann haben wir eben vor 2 Jahren angefangen, Investoren mit reinzunehmen in Merantix und jetzt Anfang des Jahres noch einen Fonds aufgesetzt, wo vor allem große amerikanische Stiftungen als Investoren da drin sind, also mit ihrem Investmentarm und ein paar Family Offices aus der Dachregion.
Und ihr habt auch Ahnung vom Fach dann, beide. Oder du zumindest.
Genau, also ich bin der Techniker in dem Bereich.
Du bist Nerd.
Ich will nicht sagen, dass die Rocket-Leute keine Ahnung haben, aber die machen ja wild durcheinander, also im Business, ne? Shopping meist.
Nee, genau, ich bin sozusagen der Nerd, der die technische Expertise mitbringt.
Im positivsten Sinne natürlich.
Genau. Adrian hat eben schon einige Firmen vorher auch gestartet, die letzte auch mit über 200 Mitarbeitern, die er gegründet hat und über 100 Millionen Umsatz. Also er bringt so die BWL Business Building Expertise mit.
Man kann ja mal sagen, was alles, da hat man ja diese Brustkrebsdiagnose,
genau,
die
damit
vollautomatisch
man mal
dann in ein Unternehmen, was sich mit Sensordaten aus selbstfahrenden Autos beschäftigt, dann gibt es noch eine Analyseplattform für Unternehmen und Cambrium, interessante Sache, neue Materialien biologisch herstellen mit reiner Computeranalyse. Das wäre ja so, als ob man jetzt den Impfstoff nur auf dem Computer entworfen hätte und dann in den Biodrucker den Impfstoff druckt, oder?
Ja, also das ist die ganze Biologie ist ein super spannender Bereich, weil das natürlich gerade vor, ich sag mal, 10, 20 Jahren noch so ein bisschen eher gelaufen ist wie in einem Schullabor. Also so muss man sich es vorstellen, natürlich viel technischer, aber es ist im Endeffekt Laborarbeit. Und dadurch, dass eben die Sequenzierungskosten von DNA zum Beispiel eben sehr, sehr stark runtergegangen sind, kann man jetzt auf einmal große Mengen an Daten sammeln. Und wir haben da jetzt viele Milliarden an Sequenzen von Proteinen, die wir uns anschauen. Und diese können wir dann eben nutzen, um besser zu verstehen, wie man auch neue Materialien schafft mit Eigenschaften, die eben in der Spezialchemie viele Anwendungen haben. Also Anwendungsbereiche sind Handy-Displays, Kosmetik, neue Reifen, also alles, wo man Materialien mit speziellen Eigenschaften braucht.
Wie häufig ist denn sowas schon im Einsatz? Wenn wir jetzt mal bei KI absehen von Siri und Co., das ist ja unterstes Level wahrscheinlich und auch noch nicht so gut, aber da, wo man es vielleicht nicht merkt, dass KI etwas macht, von dem ich profitiere, wie häufig ist es schon zu haben, ohne dass man es vielleicht merkt, wenn man jetzt an Medizin oder solche Dinge denkt?
Ja, also ich glaube, in der Medizin kommt das jetzt so langsam. Also man redet zwar schon seit 10 Jahren davon.
Eben.
Und jetzt gibt es eben so die ersten Anwendungen. Also zum Beispiel jetzt eben im Bereich Brustkrebs ist unsere Software jetzt mittlerweile live. Aber das zieht sich halt alles, weil auch so, die Leute lesen halt in der Presse, okay, KI in der Medizin funktioniert. So, das ist halt, das funktioniert dann vielleicht auch, weil das halt irgendwo in der Forschung gezeigt wurde. Aber bis daraus jemand wirklich ein Produkt baut, bis das als Medizinprodukt zugelassen wird, vergehen mal schnell 3, 4, 5 Jahre.
Also ich kann jetzt nicht bei Google suchen. Ich möchte jetzt einen Arzt, eine Ärztin haben, der das schon einsetzt. Das erfahre ich nicht. Ich muss einfach drauf hoffen, oder?
Genau. Aber es wird in im Fall, wenn du zu einer Ärztin oder einem Arzt gehst, wird dir das schon gesagt. Also.
Ja, die Brustkrebsdiagnose ist ja, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, erstmal eine Voranalyse. Und dann gucken hinten raus nochmal Ärzte drüber, ne? Über die.
Genau, wir sortieren die Bilder vor, weil wir sind im Brustkrebs-Screening, wo Frauen regelmäßig hingehen und den Check-up machen. Und da sind jetzt glücklicherweise über 97% der Untersuchungen gesund. Mhm. Aber das heißt, der Arzt muss halt eine Nadel im Heuhaufen suchen, ja, weil. Und es ist halt super wichtig, nichts zu übersehen, weil Brustkrebs tödlich sein kann und also sehr, sehr gefährlich ist. Mhm. Aber gleichzeitig ist auf den meisten Bildern nichts zu sehen. Und wir helfen mit unserer Vorsortierung eben einerseits Ärzte viel effizienter zu machen und damit aber eben auch mehr Zeit zu schaffen für die schwierigen Untersuchungen. Und weil zurzeit werden 20-25% der Tumore übersehen.
Mhm. Ich wollte nochmal kurz auf Cambrium zurückkommen, die biologisch hergestellten. Wie lange muss der Atem da sein? Also wenn ich jetzt BioNTech, die haben jetzt na Glück im Unglück gehabt, jetzt kam die Corona-Krise und das war natürlich, da Erster zu sein, ist jetzt für die ja wie ein Lottogewinn. Ne? Also und hier, ihr forscht ja vermutlich nicht mit Absicht irgendwohin, sondern mal gucken, was da rauskommt. So, ob der Computer irgendwann mal was rausschmeißt. Kann Glück sein oder 20 Jahre dauern? Oder?
Ja, also es ist auf jeden Fall jetzt auch, um nochmal den Vergleich zu Rocket Internet zu machen, das ist jetzt nicht etwas, wo man nach 100 Tagen die Firma steht und erste Umsätze macht, sondern es kann schnell mal 2-3 Jahre brauchen, bis man wirklich mit dem Produkt in dem Markt ist. Und das macht es eben auch so schwierig, weil es kostet viel Geld, man muss einen langen Atem haben. Und man bekommt teils auch nicht so schnell Feedback, weil man eben nicht weiß, funktioniert der Algorithmus, bekomme ich die Zertifizierung hin oder wenn ich eine bestehende Industrie verkaufe, wo die Sales Cycles irgendwie 18 Monate sind. Das heißt, man muss eben Proxys finden, wie man trotzdem unterwegs eigentlich die ganze Zeit feststellt, dass man so halbwegs auf dem richtigen Weg ist. Mhm. Weil wie gesagt, die Reise kann schnell mal 10, 15 Jahre dauern.
Dafür braucht ihr auf jeden Fall ja auch Geld und häufig ist es ja so, dass wir sagen, dass so Investorengeld vor allem aus dem Ausland kommt. Wo kommt euer Geld her? Findet ihr auch wirklich Investoren in Deutschland, die Lust haben auf das Risiko und auf das Thema?
Ja, also wir haben schon, ich würde sagen, die Hälfte unserer Investoren sind aus Deutschland und glauben auch sehr stark an das Thema und sagen, wir müssen hier im Bereich Deep Tech was machen und glauben eben auch an das Potenzial. Aber es ist trotzdem immer noch so, dass ich sag mal, die institutionelleren Investoren, die wir dabei haben, also zum Beispiel von den Kellogg's Cornflakes, die Kellogg's Foundation oder die Robert Wood Johnson Foundation von der Johnson Johnson Familie, diese institutionellen Investoren kommen eben aus den USA. Mhm. Da ist das institutionelle Geld in Deutschland und Europa noch viel zu konservativ.
Mhm. Ja, wir hatten letztens auch Mario Herger im Podcast aus dem Silicon Valley und der erzählt halt, dass die DARPA regelmäßig ja Wettbewerbe auslotet und dann hochdotiert, viel Geld, da lohnt sich also mitzumachen. Fehlt uns sowas, gerade jetzt im KI-Bereich, sozusagen, dass die Regierung sagt, hey, jetzt gibt es hier 2 Millionen, wer gewinnt, brauche eine Lösung für irgendein Amt, irgendeine Geschichte, was
also
auch immer. Ja?
Die DARPA, die Behörde, die dort da solche Innovationen fördert, vereinfacht gesagt.
Fehlt das?
Brauchen ja, also, wir ich glaube, wir setzen halt Förderprojekte fundamental falsch in Europa auf, weil in Europa funktioniert es so, dass man 800 Seiten Antrag schreibt, dann kein Feedback bekommt, wenn der abgelehnt wird, 12 Monate später dann vielleicht eine Zusage bekommt und man dann aber schon einen 3-Jahres-Plan aufgeschrieben hat, wo man genau sagt, was man in jedem Monat macht. Und danach, wenn das Projekt aber zugesagt wurde, man sich schon sehr dumm anstellen muss, damit es einem Geld wieder einen weggenommen wird. Also eigentlich komplett falsch herum. Und in den USA, auch bei der DARPA, funktioniert es ja eher so, dass man relativ pragmatisch die erste Summe Geld bekommt, dann aber auch nach einem Jahr ganz genau geguckt wird, ob man eben was geschafft hat und vorangekommen ist. Und erst dann gibt es das nächste Geld. Und ich glaube, so müssten wir das auch hier umbauen. Ich meine, einer, der war ja auch bei euch im Podcast, der Raphael von Sprint, das ist eben genau so eine super Initiative hier auch in Deutschland, die genau in diese Richtung geht.
Wenn man mal auf KI schaut, da gibt es ja auch immer wieder Warnungen, es ist gefährlich. Gerade in dem Bereich, wo du unterwegs bist, Deep Learning und so, das ist dann ja schon wirklich die tiefen Geschichten. Ist das gefährlich, potenziell?
Ja, die KI kann auch Fehler machen. Also ich glaube, genau, da muss
weil
man
wir haben ja auch eben, sorry, am Anfang gesagt, dass es ein Drittel der Menschen Angst vor KI hat.
Ja, also die KI kann genauso Fehler machen wie Menschen. Ich glaube, man muss es immer aus der einzelnen Person sehen. Also wenn wir jetzt wieder das Beispiel Vara nehmen im Bereich Brustkrebs und ich weiß, dass wenn ich nur zu einem Arzt gehe ohne KI, der 20-25% der Tumore übersieht und ich jetzt zu einem Arzt mit einer KI gehen kann, wo die Fehlerrate um ein Vielfaches niedriger ist, dann, da haben wir auch uns mal natürlich umgefragt und auch wenn man sich selber fragt, dann sagt man, ja, man geht lieber zum Arzt mit der KI. Also wenn man das so auf den Einzelfall runterbricht, dann ist da eigentlich sehr viel Offenheit, weil es eben auch eine konkrete Anwendung ist. Wenn man aber eben sehr abstrakt, high-level über KI und die böse KI redet und über Science-Fiction, das ist für die Leute halt sehr, sehr schwer greifbar. Deswegen brauchen wir halt auch in Deutschland viel mehr konkrete Beispiele, wo man sagen kann, hier nutzt einem das wirklich was und macht das Leben wirklich auch besser.
Mhm. Ja, trotzdem feiern wir ja auch, oder einige Leute ja immer, gerade bei Impfstoffen zum Beispiel, die Diskussion, ja, wird dann Warnung, die böse Impfstoff oder eben auch KI im autonomen Fahren oder so, wo dann immer eine Diskussion hochkommt, ja, wenn die KI sich jetzt falsch entscheidet und die Oma umfährt und nicht die Mutter mit Kind, also absurde Situationen dann hervorgerufen werden und da eine Diskussion angefangen wird, die völlig absurd ist eigentlich, die ja nie auftritt in dem Sinne, ja, und also es wird ja meist dann alles schlecht geredet, oder? In Deutschland, ist das in den USA anders dann?
Ja, ich glaube, wir können halt einfach auch viel machen in der öffentlichen Aufklärung, wenn wir einfach das Ganze positiver darstellen. Also ich glaube, das ist eben auch was in der, wenn man sich die Presse hier anguckt, halt schon eben auch gerne negativ berichtet wird, weil die Leute das wahrscheinlich auch gerne lesen.
Ja, ja.
Und dann sagen, ah ja, ja, die KI, die ist ja so böse. die Konnotation muss einfach komplett geändert werden. Mhm. Und das ist auch einer der Gründe, wieso wir den KI-Campus bauen, weil wir da nämlich vor Ort auch wirklich konkrete Anwendungen zeigen wollen, dass eben auch Leute aus der Politik oder wer auch sonst nach Berlin kommt, da hingehen kann und sagt, okay, hier sind mal 10 KI-Anwendungen, die sind in Deutschland gebaut, die funktionieren datenschutzkonform und die bringen den Menschen auch was im täglichen Leben.
Mhm. Ich wollte nochmal zum Campus kurz was fragen, weil du das gerade wieder angesprochen hast. Berlin gibt es ja, habe ich gelesen, relativ viele auch Professuren mit KI zusammenhängen, ne? An die 60, 70 Professoren, die sich damit beschäftigen. Wäre es nicht auch sinnvoll, die auch noch an den Campus anzulehnen, dass man da noch viel, viel größer denkt, als ihr jetzt, ihr seid ja eine relativ kleine Firma, ihr könnt da, wie viel, 25 Millionen habt ihr, glaube ich, investiert?
Ja, also es ist so, dass wir sehr eng im Austausch sind, auch mit der Forschung hier in Berlin, also dem DFKI, der HU, der TU, der FU, dem HPI, und das ist auf jeden Fall der Plan, da eine Brücke zu schlagen, dass eben auch, wenn neue Sachen aus der Forschung kommen und die dann mal jetzt aus der Forschung rausgenommen werden sollen, weil sie eben Anwendungen bauen und Produkte bauen, dann eben auch potenziell bei uns in den Campus kommen. Also das sind genau Gespräche, die wir gerade führen, weil du hattest es ja auch erwähnt, mit dem Bifold-Zentrum, was jetzt hier gerade aufgebaut wird, wird es verdammt viel KI-Forschung hier stattfinden und auch sehr exzellente Forschung. Und es wäre natürlich schade, wenn das nicht integriert ist. Also Berlin hat einfach generell so ein bisschen durch die Historie auch diesen Fluch, dass die Stadt halt sehr dezentral ist. Und das ist halt für viele Sachen super. Aber gerade wenn man eben diesen Austausch fördern will, wenn man auch mal die kritische Masse zusammenkriegen will, dann das gibt es halt im Bereich KI noch nicht so richtig. Mhm. Das ist komplett verteilt alles.
Mhm. Deutschland und Frankreich arbeiten ja auch zusammen im Bereich künstliche Intelligenz. 3 Milliarden soll es da geben. Wie funktioniert das denn eigentlich? Merkt ihr da konkret irgendwie was, wenn es solche tollen Abmachungen gibt? Es gibt ja auch eine KI-Runde bei der Bundesregierung, die regelmäßig berät. Merkt ihr da was? Werdet ihr gefragt? Oder habt ihr das Gefühl, das geht an euch vorbei?
Nee, wir sind auf jeden Fall im Austausch auch mit den verschiedenen Stellen. Ich glaube, das Thema ist einfach, es werden jetzt gerade sehr, sehr viele KI-Milliarden investiert. Und eine Sache ist halt, dass die oft immer in bestehende Strukturen reingegeben werden. Weil das ist halt das Einfachste, zu sagen, ich verdoppel jetzt nochmal mein Budget für X, wo ich letztes Jahr schon 100 Millionen reingegeben habe als Bundesregierung, jetzt halt 200 Millionen reingehe. Und ich würd mir da manchmal wünschen, dass sie so ein bisschen mehr so einen Gießkannenansatz fahren, was in der Politik immer sehr negativ dargestellt wird, aber was, glaube ich, eigentlich besser ist, weil es auch ein bisschen mehr diese Venture-Capital-Perspektive ist, dass man sagt, okay, anstatt jetzt ein riesiges Gaia-X-Projekt zu fördern, zum Beispiel im Bereich Cloud-Computing, mit hunderten Stakeholdern, sagen wir lieber, wir geben 5 Teams jeweils mal 5 Millionen, die sollen mal ein Jahr arbeiten. Und dann gucken wir nach einem Jahr weiter und geben dann den besten 1-2 Teams eben dann auch wirklich große Summen.
Aber das finde ich interessant, weil der Achim Berg, der Chef von Bitkom, hat zum Beispiel beim letzten Digitaltag im letzten Herbst, also vor einem Jahr ungefähr, in Dortmund war es, glaube ich, gesagt, er ist nicht so für Gießkanne, sondern lieber spezifische Sachen fördern. Ja, von mir aus künstliche Intelligenz bei Medizin oder so. Dann seid ihr da ja echt schon konträr unterwegs. Ist ja auch ganz interessant, weil er ist ja eigentlich auch eher auf der eurer Seite.
Ja, genau. Ich glaube, er hat natürlich schon mit Recht. Ich glaube, thematisch sollte man schon spitz sein. Also sagen, okay, in Medizin und KI haben wir in Deutschland eine Chance, aber dann eben nicht alles sozusagen in
eine Firma.
In eine Firma oder okay. in ein Institut zu geben oder ein bestehendes Institut oder Firmen zu geben, sondern einfach zu sagen, okay, wie können wir jetzt eben auch neue Sachen fördern, die vielleicht aktuell noch klein sind, noch nicht so relevant, aber denen einfach die Chance geben. Aber das ist halt so natürlich diese Venture Capital Perspektive, dass nicht jeder das Geld wieder zurückzahlt. Anders als jetzt, sag ich mal, bei diesen Förderprojekten, wo man sich halt über 800 Seiten Antrag absichern will, dass auch genau das gemacht wird, was vertraglich zugesichert wurde.
Ja. Häufig will man ja wahrscheinlich dann auch erreichen, dass der Investor bleibt ja dran an der Firma und versucht ja, die noch einen Schritt weiter zu bringen. Ja? Also wenn ich jetzt wahrscheinlich ausschütte, dann ist 5 Millionen weg und nur, ja, was passiert jetzt mit der Firma? Ne? Die Frage, und das kommt ja häufig dann, die Frage, wo kriegen diese Firmen, wenn sie dann einen Schritt erreicht haben und sagen, das könnte ein geiles Produkt werden, das nächste Geld. Und dann sind wir wieder im Ausland, oder? Celonis und Co., die nur in London und New York Geld bekommen.
Ja, das ist dann der Weg des geringsten Widerstands. Also es gibt wahrscheinlich schon 1, 2, 3 Investoren, die das auch hier in Deutschland machen können. Aber wenn ich halt in den USA 100 Investoren habe, die ich im Zweifel alle innerhalb von irgendwie 50 Kilometer Radius treffen kann und die da auch noch viel mehr Erfahrung im Zweifel mitbringen, dann geht man eben als Gründer, auch wenn man eben begrenzt Zeit hat, dann doch wieder in die USA.
Und wobei es teilweise auch strategisch sein kann, dass man sagen möchte, ich möchte meine Fühler da auch schneller.
Biotech ist ja quasi nur in New York zu holen, ne, Geld oder maximal in London, oder?
Ja, genau. Oder in Boston ist auch sehr, sehr viel und auch schon an der Westküste. Und das ist ja eben genau so ein Thema. Da hat man einen Investor, der seit 30 Jahren in Biotech investiert und da schon viele Milliarden investiert hat. Das heißt, allein schon, wenn man so jemanden als Investor gewinnt, öffnet sich ja auch so ein bisschen das Netzwerk von dem. Und das ist natürlich super wertvoll und auch schwierig zu etablieren, wenn man hier vielleicht einen Investor hat, der erst ein Biotech-Investment gemacht hat.
Wie lange begleitet ihr denn als Inkubator eine Firma? Also jetzt, ich meine, es ist natürlich immer unterschiedlich, aber wann ist so der Punkt, wo ihr sagt, okay, wir sind raus?
Genau, also wir nehmen uns relativ viel Zeit am Anfang, um wirklich Ideen zu validieren und zu testen. Also das sind meistens so zwischen 6 und 12 Monaten. Das ist dann immer noch eine einzelne Person und versuchen da mit Kunden rauszugehen, bauen vielleicht einen Prototypen und dann gründen wir die Firma auf und dann arbeiten wir so 18 bis 24 Monate mit der Firma. In der Zeit finanzieren wir die Firma auch aktuell mit bis zu ungefähr 3 Millionen Euro und erst danach kommen sozusagen dann weitere externe Investoren dazu und aktuell sind aber eben noch alle Firmen eben auch co-located, also wir sind alle noch in unserem gleichen Office und werden auch alle mit auf den Campus ziehen, weil wir einfach sehr an diesen Austausch glauben. Und das kann zum Thema Datenschutz sein, das kann zum Thema Finanzierung sein, das kann aber auch um einen speziellen Algorithmus gehen. Und ich glaube, das ist halt sehr, sehr wertvoll, weil sonst macht man halt die gleichen Fehler dann doch jedes Mal wieder.
Wir können ja ein bisschen über KI reden, KI-Trends, was siehst du so? Ihr sucht ja wahrscheinlich permanent und euch ist wahrscheinlich egal, worum es geht, aber Hauptsache es hört sich gut an oder... Wie geht ihr da vor?
Ja, also wir haben eigentlich so drei verschiedene Richtungen, die wir schauen. Das eine sind wirklich technologische Trends. Das ist das erste. Da schauen wir uns gerade sehr viele im Bereich Natural Language Processing an. Also wenn es darum geht, Text zu prozessieren, Text zu schreiben. Es gab da jetzt ja einige Durchbrüche in den letzten Monaten. Weil man muss sich ja schon überlegen, wir als Menschen sind eigentlich so ein bisschen so eine Text-Processing-Maschine. Ja? Ich meine, wenn man überlegt, wie viel Zeit wir damit verbringen, Text zu lesen, Text zu schreiben, Text zu ändern, ja? Das ist in vielen Berufen eigentlich ein Standard. Wenn man da natürlich den Menschen augmentieren kann, gibt es da sehr, sehr viele Use Cases. Das ist jetzt, sage ich mal, der technische Bereich, also eins. Der zweite ist sage ich mal, eher Industrien. Da finden wir es sehr spannend, uns gerade Use Cases anzuschauen, wo man neben KI in einer anderen Industrie tiefes Wissen braucht. Mhm. Also wir nennen das Dual-PhD-Problem, also da, wo man im Prinzip zwei Leute mit einem PhD braucht, einmal KI und noch einem anderen Fach, wie eben zum Beispiel in der Biologie, wie in Physik, Chemie, wo sozusagen KI eben eine andere relativ komplexe Domäne schneidet. Mhm. Und so der dritte Bereich, den wir uns gerade anschauen, sind mehr so Self-Service-Lösungen. Also man muss sich das ja so vorstellen, jetzt für Vara im Bereich Brustkrebs, da haben wir eben ein KI-Produkt, das können wir im Prinzip global ausrollen, weil das Brustkrebs-Screening global überall eigentlich gleich läuft. Aber wenn wir jetzt uns zum Beispiel Qualitätskontrolle in einer Fabrik anschauen, ja, also worum es darum geht, ob ein Produkt richtig produziert wurde, da hat jede Fabrik im Zweifel andere Produkte, die sie produzieren und die Fertigungsstraße sieht auch anders aus. Das heißt, da braucht man eben eine Lösung, die der Kunde dann selbst anpassen kann. Und da sehen wir gerade relativ viele Anwendungen, weil Der Markt ist halt oft noch nicht so der Markt ist bisher noch nicht so weit abgedeckt.
Ja. Du guckst dich bestimmt auch oder interessierst dich bestimmt auch noch für andere Themen und diese Cluster-Idee, also wenn man so ein Zentrum, so ein Campus mit Firmen aufbaut, ist ja eigentlich ganz schlau, könnte man, also ne, mit dem Austausch, wie du das ja auch schon beschrieben hast. Siehst du das, dass das in Deutschland noch mehr passieren müsste und passiert das schon in anderen Bereichen, mal ab jetzt von der KI?
Ja, also ich glaube, also in Kanada passiert das innerhalb von der KI. Also da gibt es ja das Vector Institute. Da gibt es einige Sachen in Montreal und Toronto, die sehr stark diese Clusterbildung gefördert haben. In Europa, denke ich, ist ein großes Beispiel Station F in Paris. Mhm. Das ist ein riesiger Campus. Der ist jetzt nicht fokussiert auf KI, sondern auf Startups generell. Aber
ist ja egal, themenunabhängig. Ja. Ne?
Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr erfolgreiches Projekt, weil man endlich mal so diese kritische Masse von allen zusammengezogen hat. Und das machen wir viel zu wenig in Europa. Wir sind viel mehr in unseren Silos. Die Forschung bleibt in der Forschung, die Politik bleibt in der Politik. Die großen Konzerne bauen auch ihr eigenes Office. Und man muss die einfach alle mal zusammenbringen und wirklich durchmischen, weil so identifiziert man dann eben auch die neuen Use Cases, Produkte, die man bauen kann, weil man eben den Kunden im Zweifel in der Tür nebenan hat.
Ja, da würde ich als Gegenbeispiel Tübingen, wenn ich das mal nehme, das Valley dort mit Bosch und so, da habe ich ja nur noch den Vorteil, dass ich direkt die Produktionsunternehmen als Partner noch habe, ne? Von Daimler bis Bosch selber, ja, die ganzen Zulieferer dort in der Ecke. Kann das nicht ein besserer Vorteil sein, als jetzt wie in Paris alle möglichen Startups zusammenzubasteln? Weiß nicht, wo da
der. Ja, also ich glaube, also grundsätzlich, was da in Tübingen gemacht wird, ist eine super Sache. Also nicht, und ich finde es auch stark, was die da machen, weil die haben eine super Forschung, die haben die Industrie, also das ist ein guter Ansatz. Ich glaube halt, in Deutschland haben wir immer so diesen Ansatz, dass wir sagen, okay, hier ist die Forschung und hier ist die große Industrie und jetzt bringen wir das da einfach rein. Und klar kann man da Projekte machen, aber oft ist es ja so, und das, so sieht man es in den USA und auch in China, gibt es halt eben Startups, die Forschung nehmen, die dann produktisieren, daraus ein Produkt bauen und dann eben an die größere Industrie verkaufen. Und ich glaube, so funktioniert der Transfer viel besser, als wenn man sagt, so hier sind die zwei Forscher und jetzt ist da irgendwie Bosch und so, jetzt baut daraus mal ein Produkt. Das sind halt, man braucht sozusagen das Startup so ein bisschen als so den Überbringer der Forschung durch Produkte.
Mhm. Und häufig gehen die dann ja auch manchmal unter, ne? Wenn ich jetzt Streetscooter sehe, dann bei der Post, und das geht nicht immer gut, so ein Einzelunternehmen, ne? Und ein Startup zusammenzubringen.
Ja, das sind komplett unterschiedliche Welten, ja. Und deswegen glaube ich, ist es gut, das hier eben auch in Berlin zu machen, weil wir hier eben ja schon viel Erfahrung mittlerweile haben in der Stadt, wie man Startups aufbaut und auch Venture Capital hier haben.
Eine Frage, zwei noch. Ich hatte noch gesehen, ihr macht natürlich nicht nur, dass ihr die Startups, wo ihr dann investiert und denen helft, sondern auch eine eigene Geschäftsverbreiterung, würde ich es mal so nennen, mit Machine Learning. Abteilung, wo ihr selber ja auch Service anbietet, oder? Also genau. Diesen technischen auch vor allen Dingen, oder?
Genau, wir haben eine Firma, Merantix Labs, die Nicole leitet. Das haben wir letzten Sommer gestartet, wo wir eben auch für Kunden individualisierte KI-Lösungen bauen.
Da kann
bauen.
Jeder selber sich bedienen, genau. Daten reinstopfen und dann kommt...
Genau, und wo, ja, also da machen wir vor allem auch auf Auftragsbasis eben auch KI-Projekte, die wir umsetzen.
Ihr müsst ja auch Geld verdienen, ne? Also
ja, das
investiert er ja nur.
Gut, ich glaube, ja, genau. Die verdienen auf jeden Fall gut Geld. Aber klar, das andere ist natürlich noch sehr stark Venture Capital finanziert.
Bevor die allerletzte Frage ist, stelle ich jetzt noch die vorletzte Frage,
Dann darf ich die letzte Frage stellen.
Ja, wenn man KI-Gast hat, stelle ich jetzt jedes Mal, wenn KI ist. Also, hatte ich den Mario Herger auch schon gefragt. Elon Musk wurde die Frage auch schon gestellt. Du weißt ja auch, was eine Superintelligenz ist, und da war ja mal die Frage, welche Frage würdest du einer Superintelligenz gerne stellen, wenn du eine Frage zur Verfügung hättest? Die kann ja fast alles beantworten vielleicht.
Jetzt muss er nachdenken.
Jetzt muss ich echt nachdenken.
Ja, und Elon Musk hat auch eine Weile nachgedenkt. Und soll ich sagen, was er gefragt hat?
Ja, das wäre
mein... Er hat gefragt, was ist hinter der Simulation? Er ist ja Anhänger der Simulation, dass wir alle in einer Simulation leben.
Ja, ich glaube, ich würde sie fragen, wie viel sie über sich selber weiß.
Auch nicht schlecht.
Also Bewusstsein, oder nicht?
Ja. Das ist auch nicht schlecht.
Mario Herger hat gesagt, warum? Ich war auch, warum? Also warum war für mich, warum sind wir hier, warum? Also diese eine Frage, weil der Clou ist ja erstmal richtig eine KI ist, wenn die in der Lage sind, auch Fragen zu stellen. Ja. Jeopardy ist ja nicht unbedingt jetzt dieser Anwendungsfall, aber...
Nee, aber deswegen, ich glaube, also was mich interessieren würde, ist, wie viel einfach diese Superintelligenz, diese KI wirklich über sich selber versteht, wie sie entstanden ist, wie sie über sich selber nachdenkt, ob sie überhaupt weiß, was
dann
sie
wird's
ist.
Dann wird es wieder eine Charakterfrage, dann wird es gefährlich.
Ja gut, solange sie einen guten Geist hat.
Naja, kommt auf den Programmierer an.
Unsere letzte Frage.
Genau, du weißt es, glaube ich, wir fragen ja immer nach unserer Schulnote, aber wenn du jetzt alles zusammen denkst, was wir so besprochen haben, von Forschung bis Standort Deutschland für Startups und so weiter, welche Note würdest du uns geben?
Eine 3.
Eine 3, okay.
Genau. Tendenz nach besser oder schlechter?
Tendenz nach oben, weil ich Optimist bin, ja.
Okay. Da ist er wieder, der Optimist.
Ja.
Lass uns, Dankeschön.
Danke. Dankeschön.
Danke für die Einladung.
Audio Now.